So, guten Morgen. Nach dem kleinen Exkurs am Mittwoch in die Fragen des Input-Output-Verhaltens, wie man also Daten in so einen Rechner reinbekommt und wie man sie auch wieder rausbekommt, wie man Dateien verarbeitet, ein Thema, das eigentlich in größerer Tiefe erst im dritten Semester behandelt werden soll. Aber sollen zumindest mal sehen, wie die Prinzipien aussehen. Nach diesem kleinen Diskurs geht es jetzt wieder in dem weiter, was das eigentliche Thema des ersten Semesters ist, nämlich Algorithmen und Datenstrukturen. Wir haben beiden Datenstrukturen uns bisher im Wesen mit Listen und Bäumen befasst. Das waren also zwei wesentliche Datenstrukturen, die in der Informatik sondern seit Jahrzehnten an zentraler Stelle vorkommen und die für funktionale Programmierung sogar besonders geeignet sind, weil dort eben diese Rekursionsstruktur, diese Datenstruktur findet, wunderbar auch in die Rekursionsstruktur der Algorithmen umsetzbar ist. Diese ganze Arbeiten mit Pattern-Based Definitions ist dafür optimal geeignet. Die Applikation haben wir uns angeschaut und Listen kommen an ganz vielen Stellen vor. Sie haben die Vor- und Nachteile gesehen. Man verarbeitet Listen sehr einfach. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn ich nicht immer nur mit dem ersten Element arbeite jeweils, sondern wenn ich auch mal irgendwann das 20. Element brauche, wird es ineffizient. Weil ich komme halt an das 20. Element nur dadurch ran, dass ich 20 Mal Rest will. Und das ist einfach etwas länglich. Hallo. Moin. So. Das heißt, wenn ich Algorithmen habe, bei denen ich nicht immer die Elemente schön der Reihe nach abarbeiten kann, sondern wo ich mal das erste Mal, das 15. Mal, das 30. Mal, das 1000. Mal, das zweite brauche, dann sind Listen nicht sehr. Man kann eine Listenbeschleunigung erreichen, indem man dann auf Bäume geht. Da haben wir festgestellt, wenn ich die Suchbäume ordentlich organisiere, kriege ich dann natürlich so verhalten, dass ich die Zugriffe alle zumindest bei Log N habe. Das ist schon mal okay. Das heißt, Log N heißt, bei 1000 Einträgen habe ich in 10 Schritten das Element. Das ist akzeptabel. Das heißt, ich bin so, bei 1 Million Einträgen werden es 20 Schritte, also ich bin so um die 10 Arbeitsschritte von der Größenordnung her beschäftigt, um mit beliebigen Elementen zu arbeiten. Trotzdem hätte man ganz gern auch manchmal direkten Zugriff. Das geht auch mit Bäumen nicht. Und deswegen ist eben die nächste Datenstruktur, die in der Informatik eine wesentliche Rolle spielt, und das ist die Datenstruktur der sogenannten Arrays. Arrays sind nun die traditionelle Datenstruktur, mit der hat es ja nicht angefangen. Warum? Nun ganz einfach, Arrays spiegeln am direktesten das wieder, was eigentlich in einem Computerspeicher passiert. Ein Computerspeicher ist letztendlich nichts anderes wie eine lange Folge von Zellen. Wenn Sie eine Gigabyte-Maschine haben, sind das ziemlich viele Zellen. Und die sind stur durchnummeriert von 0 bis 1 Milliarde. Und da sagen Sie dann, ich will die Zelle Nummer 728.392.856 und dann macht es den Klong und Sie haben den Inhalt dieser Zelle. Ja, das ist durchaus interessant. Geht alles ziemlich schnell. Hat aber auch eine Menge von Nachteilen. Deswegen haben Sie dann im Laufe der Jahre, als man von der Assembly-Programmierung wegkam, Probleme wie Betriebssysteme, Speicherverwaltung und andere Dinge mehr gebildet. Das heißt, so ganz trivial, wie es auf den ersten Blick aussieht, ist es dann in der Anwendung auch nicht. Trotzdem, das Prinzip, einfach eine Folge von Zellen zu haben, die ich einfach von 0 bis N direkt adressieren kann, das hat sich durch die Programmiersprachen durchgezogen. Das heißt, so ein Array ist wirklich eine Folge von Zellen, ein Block. Da sind irgendwelche Inhalte drin, A, B, C, D, E, F, G und so weiter. Und nummeriert werden die 0, 1, 2, 3 und so weiter bis zu n-1, wobei gilt, n ist die Anzahl der Elemente oder man spricht auch von Länge des Arrays. So, das ist super. Man sagt, ich kann dort wirklich sagen, gib mir das Element A 15 und ich kriege dann das interessanterweise 16. Element des Arrays. Das ist gewöhnungsbedürftig. Wenn ich sage, gib mir A 15, kriege ich das 16. Element. Wenn ich sage A 1, kriege ich das 2. Da muss man sich dran gewöhnen. Aber das ist so. Der Schleier, der übrigens, ob die Arrays bei 0 oder 1 gezählt werden sollten, der ist so alt wie die Informatik. Ja? Das ist wie Amerika und Europa. In Amerika beginnen die Häuser im ersten Stock und in Europa beginnen sie im 0. Stock. Das Erdgeschoss ist einfach Stock Nummer 0 und der erste Stock ist dann schon 1 weiter oben. In Amerika ist es genau andersrum. Oder nicht andersrum, sondern geht es halt mit 1. Das heißt, dass diese Debatte andersrum wäre sauber. So. Das heißt, die Frage, ob die natürlichen Zahlen mit der 0 oder der 1 anfangen, die ist unlösbar und führt deswegen zu beliebig langen Debatten. Also, rein technologisch wird dann gerne mit der 0 zu zählen begonnen. Das ist schon mal der erste Nachteil, dass die Dinge bei 0 anfangen müssen, stört oft. Denken Sie an lineare Algebra. Ich kenne keinen Mathematiker, der sagt, wenn Sie über ein R3 reden, die Dimensionen heißen x0, x1, x2. Ja, das ist x1, x2, x3, so ist das. Ja, und das würde man dann direkt sagen, bei 0 anfangen mit der Zählung. Ja, das macht keinen Spaß. Es gibt Dinge, wenn Sie über Temperaturen reden, dann können Sie sagen, okay, das geht halt bei minus 273 los. Das heißt, ich möchte eigentlich nicht bei 0 anfangen, sondern bei minus 273. Die Zählung, das muss ich immer umrechnen. Ja, ist unangenehm. Nächstes Problem bei Arrays ist, das Ding funktioniert so gut, weil ich am Anfang sage, mein Array wird 1223 Elemente enthalten. Deswegen reserviere ich mir einen Block dieser Länge. Und wenn ich dann im Laufe der Zeit feststelle, jetzt hätte ich plötzlich doch einen Bedarf an dem 1224 Element, dann geht das nicht. Dann muss ich den Array kopieren in einen neuen Array, der dann etwas länger ist. Ja? Das heißt, und das sehen wir jetzt schon, den Trade-off. Das ist halt so, für nichts gibt's nichts. Diese Geschwindigkeit des Zugriffs bezahle ich mit einer gewissen Starrheit. Listen kann ich einfach verlängern. Wenn halt noch 10 Elemente kommen, hänge ich noch 10 Elemente an, dann ist die Liste 10 Elemente länger, wunderbar. Bäume haben wir auch so organisiert, dass wir die verlängern können. Also Insert und Delete haben wir sehr detailliert diskutiert. Bei Arrays keine Chance. Ein Array hat eine Länge, die ich mir am Anfang ausdenken muss, wenn ich ihn adoptiere. Und das ist es da. Es gibt Operationen, verlängerte Array, werden wir sehen, die führen aber alle letztlich dazu, dass der alte Array in einen neuen, längeren Hinein kopiert wird. Das heißt, ich reserviere mir einfach einen neuen, langen Array, kopiere alle Elemente rüber und dann kann ich da weiterarbeiten. Das ist natürlich von den Zugriffszeiten her wieder ziemlich uninteressant, weil das ist wirklich ON. Ja, das heißt, ein Array verlängern um 5 Elemente, also von einem Tausender auf einen 1005er Array überzugehen, heißt, dass ich erstmal 1000 Elemente kopiere. Und damit ist die Spannung natürlich weg. Also da weiß ich ja, dass das alles im direkten Zugriff passiert. Das heißt, Sie haben so einen Trade-off hier. Ja? Sie gewinnen an Geschwindigkeit im Zugriff, Sie verlieren an Flexibilität. So, das ist so im Wesentlichen das Dilemma, vor dem man steckt. Und das heißt, ich muss halt, wenn ich über Algorithmen nachdenke, sagen, okay, ich gucke halt nach den Algorithmen, bei denen die Datenstruktur ich mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit in einer festen vorgegebenen Länge haben. Das heißt, die Prinzipien sind Zugriffe, sind normalerweise O1, das ist das Schöne dran. Updates, also Änderungen, ist normalerweise auch O1. Und dann kommt allerdings, ich nenne es mal Komfortfunktionen, die liegen normalerweise im Bereich ON. Ja, das ist sowas wie Extend, Insert, Delete und ähnliche. Hier, wenn ich mir die anschaue und die hier oben, die hier Länge invariant oder Länge bleibt und hier gilt Länge ändert sich. Das ist die große Unterscheidung. So, wenn ich mir diese Arrays angucke, dann gibt es sie in praktisch jeder Programmiersprache. Egal, ob die jetzt Pascal oder C oder Java oder Haskell oder Opal oder sonst wie heißt, irgendwie haben sie alle Arrays dabei. Die Unterscheidung liegt ein bisschen darin, was wird mir an Operationen auf Arrays angeboten. Zentrale Frage, beginnt die Indizierung zwingend immer bei 0 oder ist der Array flexibler? Das ist einer der wesentlichen Punkte. Wenn wir jetzt gucken, was ist, wenn wir in der, zum Beispiel die Bibliothek Opalica, wenn wir die als Beispiel nehmen, also in Opal, also unsere Bib Opalica, wenn ich mir die anschaue, dort gibt es dann halt eine, finden Sie irgendwann eine Signature Array, die also irgendeine Sort Alpha, Arrays von irgendwas hat. Und dann hat die halt so einen ganzen Schwung Importe, was man halt so braucht. Das liste ich jetzt nicht alles auf. Ja, was man macht und so, die Dinge, die man halt braucht. Und dann ist die Frage, okay, was kann ich jetzt alles für Arrays machen? Da gibt es eine wesentliche Operation, die heißt init. Und die gibt es in zwei Varianten. Die Funktion init, die hat in der einen Variante nach Kreuz Alpha nach Array und in der zweiten Variante hat sie nach Kreuz und dann habe ich eine Funktion nach Alpha und es kommt ein Array raus. Und die Idee dahinter ist einfach folgende: Wenn ich zum Beispiel sage, init 10, jetzt nehme ich irgendwie einen String namens x, dann entsteht ein Array, der von 0, 1, 2 bis 9 indiziert ist und in jedem einzelnen Feld steht x drin. Das heißt, init schafft mir ein Array, der einfach vorbesetzt ist. Das ist eines der wesentlichen Probleme, wenn Sie in Programmiersprachen Arrays anschauen. Sie reservieren erstmal ein Array einer gewissen Länge. In jeder Programmiersprache sagen Sie, ich will jetzt ein Array der Länge 100 haben. Dann haben Sie erstmal einen Speicherplatz. Wenn dann, bleiben wir beim Beispiel 100 Elemente, das ist von 0 bis 99, adressiert die Frage, was steht in den Zeilen am Anfang drin. Wenn Sie in Java programmieren, dann werden Sie feststellen, dann steht dann meistens das sogenannte Null drin, also ein Nicht-Wert, und dann kriegen Sie, wenn Sie auf das Ding zugreifen, so eine Null-Pointer-Exceptions. Ja, weil Null ist dann der leere Inhalt, den können Sie dann eigentlich nichts anfangen. Das heißt, Sie müssen irgendwie sagen, okay, wie besetze ich die Felder vor? In Opal können Sie in der Regel gar nicht kreieren, ohne zu sagen, was drin sein soll. Ja, sondern das können Sie irgendwie konstant vorgehen, da drin ist. Das ist manchmal zu wenig flexibel, werde ich feststellen, wesentlich interessanter ist es, mit so einer Funktion das zu machen. Zum Beispiel kann ich sagen, lambda i, Punkt, und dann gebe ich einfach das i an, wenn wir das was machen. Oder machen wir i plus 1, damit ein bisschen was passiert. Nee, zweimal. So, was passiert hier? Wenn ich diese Initialisierung mache, wie ich wieder mein Array indiziert von 0 bis 9 und an jeder Stelle steht der Wert zweimal Index, also 0, 2, 4 bis 18. Ja, dort ist ein Array, wo die einfach vorbesetzt sind, abhängig vom i. Aber sehen Sie, die erste Form kann ich natürlich durch die konstante Funktion, die also unabhängig von i immer nichts sein tut, definieren. Das ist ein Punkt. Wenn Sie Hintergrund haben in Pascal, in C oder solchen Sprachen, typischerweise deklarieren Sie dort in der Regel und schreiben Sie dort irgendeine Schleife, in der Sie erstmal die Elemente vorbesetzen.
Die Schleife ist hier in der Init-Funktion einfach enthalten. Ja, brauchen Sie nicht extra schreiben, die ist dort gleich dabei.
Also das ist relativ praktisch. Man kann hier vielleicht, es gibt praktisch eine Situation, in der Sie nicht ein Array generieren und sofort irgendeine Schleife schreiben, wo Sie Elemente initialisieren. Das wird hier einfach automatisch mitgemacht. So, dann, ganz wesentlich ist eine Funktion Update. Die ist halt nur Punkt, also arbeitet dann punktuell und die ändert den Array an einer Stelle. Das heißt, was ich hier kriege, die ist nat, Kreuz Alpha, Kreuz Array, nat Array. Und dann haben wir noch eine Infix, also eine Notation, die man eher als Infix-Notation hat. Wie das in Pascal geschrieben wird, Doppelpunkt gleich, haben wir einfach den Spaß gemacht, die zu nehmen. Dann nehmen wir einfach die Reihenfolge andersrum, das heißt Array, Kreuz nat, Kreuz Alpha, nach Array. So, wenn ich jetzt, nehmen wir das Beispiel hier, nehmen wir an, ich hatte hier, nehmen wir das von oben wieder, ich hatte irgendwo let, a gleich init, 10 Elemente mit Lambda i, 2 mal i, das ist also genau dieser Array hier, der heißt jetzt hier a. Ja, wenn ich den so deklariert habe, und jetzt kann ich dann zum Beispiel sagen, b ist gleich, und jetzt können Sie zum Beispiel sagen, a 5, Doppelpunkt gleich 7. Oder Sie können sagen, alternativ, b ist gleich Update, über das 5,7a. Ja, das ist, warum die Reihenfolge der Parameter so ist, hat ein bisschen was mit gewissen Schreibkonventionen in manchen Umgebungen zu tun. Ja, das heißt, Sie können diese Notation machen, in Opal können Sie ja so Scherze machen, dass Sie so ein Operator, der drei Argumente hat, irgendwo zwischen die drei reinschreiben. Sie hätten das auch schreiben können, a, da gibt es 5,7, können Sie auch machen, oder Bedeutung gleich a, 5,7, ist egal. So, was passiert ist jedenfalls, dass Sie jetzt einen neuen Array bekommen. So, wir haben hier nummeriert, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da habe ich drin 0, 2, 4, 6, 8. Da war die 10 drin, 12, 14, 16, 18. Und hier, an der Stelle, steht jetzt eine 7 drin. Ja, das ist das Ergebnis und das ist jetzt diese neue Array D. An der Stelle entsteht ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen funktionaler Programmierung im Stile von Opal und dem, was man in Pascal, C, Java und Co. Hat. Dort würde man üblicherweise schreiben, bei diesem Update A5 ergibt sich zu 7, das würde dazu führen, dass der Originalarray A jetzt an dem Index 5 nicht mehr den Wert 10, sondern jetzt den Wert 7 hat. Und der alte Array ist weg. In Opal bleibt der alte Array unverändert, der alte Spiel eine Kopie, einen neuen Array, der mit dem alten überall übereinstimmt, außer an der Einstellung. Das heißt, das Update erzeugt prinzipiell erstmal eine Kopie. Ich sage jetzt prinzipiell, weil das natürlich unglaublich von der Laufzeit aufwendig wäre. Unglaublich aufwendig wäre. Deswegen versucht der Compiler rauszukriegen, ob er statt eine Kopie anzulegen, nicht auch den alten überschreiben kann. Das ist aber ein Optimierungsproblem. Der Unterschied ist folgendes. In C, Pascal und anderen Sprachen müssen Sie als Programmierer entscheiden, ob Sie den alten Array nochmal brauchen. In dem Fall müssten Sie ihn kopieren. Ja, wenn Sie einfach noch weiter mit ihm arbeiten wollen, müssen Sie ihn überschreiben. Und bei unserer Sprache, wenn Sie so ein Assign machen, wird der Array an punktuell geändert und der alte ist weg. Wenn Sie dabei einen Denkfehler machen, kriegen Sie unglaublich viele Programmierfehler. Da gibt es klassische Beispiele dafür, suchen Sie auch ewig. In Opal möchte man aus Effizienzgründen diesen Effekt auch haben, aber die Semantik sagt, im Zweifelsfall wird das nicht kopiert, das geht auch in Laufzeit. Aber der Compiler prüft anhand des Programmes, ob er sicher ist, dass der alte Array A nie mehr gebraucht wird. Ja, das heißt, hinter dem Update gibt es keine Stelle mehr, wo jemand jemals nochmal A benutzt. Alle benutzen ab jetzt B. Dann sagt er, okay, dann brauche ich A ja nicht mehr. Und dann überschreibt es. Dann wird er schnell. Das heißt, es ist die Frage, ob der Optimierer rausbekommt, dass das Ding nicht mehr gebraucht wird oder nicht. Das heißt, in der funktionalen Programmierung nimmt der Compiler eine defensive, eine konservative Haltung ein und sagt, Sicherheit hat Vorrang vor Geschwindigkeit. Ja, das heißt, wenn ich nicht garantieren kann, dass A nicht mehr gebraucht wird, lasse ich es am Leben. Ja, dann habe ich A und B. Und irgendwann wird damit A nicht mehr gebraucht, weiß ich. Wenn ich aber garantiert sicher weiß, dass A nicht mehr gebraucht wird, dann werde ich schnell. Dann beschreibe ich einfach das eine Element und verschneide C. Das hängt bis davon ab, was der Optimierer rausbringt. Sie können sich ja sicher sein, dass Sie nicht zu früh ein Element gelöscht haben. Der Preis ist, wie gesagt, manchmal für die Laufzeit. Das ist einfach eine Abwägung. Wenn man dann ein bisschen in der Sprache auskennt, auch in C und Pascal müssen Sie, um es gut zu programmieren, sich ein bisschen auskennen. Auch in Java müssen Sie gewisse Dinge kennen und sagen, das macht Java langsam, das macht schnell. Und wenn Sie ein schnelles Programm brauchen, vermeiden Sie halt alle Sprachkonstrukte, die potenziell viel langsam machen. Das gilt nochmal genauso. Wenn ich halt sage, ich weiß, dass A nicht mehr gebraucht wird, kann ich ein Programmierspiel verwenden, dass der Compiler das auch sieht. Ja, so. Auf jeden Fall, das ist ein zentraler Unterschied. Jetzt wäre eine Frage. Nein, der Index 5 ist, wenn Sie es abzählen, das sechste Element. Sie kriegen das Element mit dem Index 5. Und wenn Sie aber von links erzählen, wenn es fälschlicherweise von 0 losgeht, das ist das sechste. Ja, also, das ist immer möglich, gesagt, wir ändern das erste Element, das hat einen Index 0. Und wenn ich sage, wir ändern das zweite Element im Array, dann hat das blöderweise einen Index 1. Ja, Sie kriegen das Element mit dem Index, aber wenn Sie zählen, also in der Umgangssprache, dann ist eben das für den Index 0 das erste und das für den Index 1 blöderweise das zweite Element. Ja, das ist, da haben wir ein bisschen was zur Umgangssprache der Definition. Also Sie kriegen das Element mit dem Index und das geht halt wieder 0 los.
Wie eben auch bei uns die Häuser komischerweise im 0. Stock beginnen und der erste Stock dann schon die zweite Etage ist. Ja, so. Also, dieses Update, das ist sozusagen der zentrale Unterschied. Update generiert im Prinzip einen neuen Array, der mit dem alten fast überall übereinstimmt. Und wenn Sie es so programmieren, dass der Compiler entdeckt, dass er es schneller machen kann, dann ist das wunderbar. Aber im Zweifelsfall hat der Compiler dann die konservative Haltung, die für ihn einen Vorrang hat. Das gibt es dann auch noch in der Variante, dass Sie dort auch eine Funktion angeben können, die abhängig von jedes Element überschreibt. Dann haben Sie noch eine ganz wichtige Operation Swap. Swap hat einfach ein Array und zwei natürliche Zahlen. Und Swap A, I, J vertauscht einfach die beiden Elemente. Ja, also Swap A, 5 und 7 vertauscht einfach die beiden Elemente auf einmal. So, das sind die wesentlichen Funktionen, die Sie auf Arrays haben. Es gibt dann, also nee, Gottes Willen, die wichtigste habe ich vergessen. Selektion. Was man in anderen Programmiersprachen oft mit speziellen Klammern schreibt, also vielen Programmiersprachen sind Sie gewohnt, eine lange Tradition, die aus Albert 60 kommt, dass Sie AI schreiben, um das i-te Element zu wählen. Also diese rechteckigen Klammern werden fast immer dafür benutzt. Das Problem dabei ist, dass wir die schon verbraten haben, um polymorphe Signaturen zu schreiben. Also die Zahl der ASCII-Symbole auf der Tastatur ist halt zu klein. Das heißt, die können wir nicht nehmen, die Notation, weil wir die an unserer Stelle schon belegt haben. Was wir jetzt gemacht haben, ist einfach, wir hätten auch gerne A dort i in anderen Sprachen, können wir auch nicht machen, weil wir den Punkt verbraten haben bei der Lambda-Notation. Da war der Punkt weg. Also blieb übrig dann A außen bezeichnet i. A L i. So. Können Sie sagen, doof, aber man gewöhnt sich, das ist einfach ein Symbol. Ja? So, das heißt, das Ausrufezeichen ist halt der Selektor A at i und das ist einfach Array Kreuz nach Alpha. Ja, das heißt, AI wird halt geschrieben A at I. So, und dann gibt es noch eines, das ist auch immer ganz praktisch, von Länge, das geht Array nach Nat. Und das ist hier die Anzahl der Elemente. Und das hier ist die Selektion. So, Anzahl der Elemente. Man beachte, dass hier also gilt, wenn Länge von A gleich N, dann heißt es, wir haben ein Array, der nummeriert ist 0, 1 bis N minus 1. Ja? Das heißt, wenn die Länge des Arrays N ist, ist der höchste Index N minus 1. Das ist wieder das Problem mit der 0. Ja, und wenn der 0 zu zählen anfängt, hört man einfach auch 1 früher auf. Ja, das sind so die Sachen, da werden Sie auch im Jahr, wenn Sie programmieren, feststellen, dass Sie Ihre Schleifen immer programmieren müssen, bis Index kleiner Länge Array, nicht kleiner gleich Länge Array. Ja, das ist immer das Problem. So, dann haben wir, und die gebe ich jetzt gar im Detail an, das sind dann die Basisoperationen. Jetzt kommen sozusagen noch gewisse Komfortfunktionen. Die aber fast alle den Aufwand UN haben. Und da haben Sie einmal, und ich schreibe es jetzt nur hin, die Konkatenation A, Konk B, also Konkatenation von zwei Arrays. Das heißt, da kriegen Sie einfach einen längeren Array. Wenn die beide vorher 10 Elemente hatten, ist das Ergebnis ein 20-Elemente-Array. Entsprechend muss das Ding kopieren. Dann gibt es noch Delete. Das heißt, ich kann ein Array A, I, J, das heißt, löschen des Teilarrays der Elemente I bis J. Ja, das heißt, wird einfach aus einem langen Array ein Stück weggeworfen, es bleibt ein kürzerer Array übrig. So, das kann natürlich, das dauert Zeit. Entsprechend, insert A, I, B, das heißt einfügen von B in A an der Stelle I. Ja, das heißt, da wird einfach ein Array rein, das heißt, der Rest von A wird nach rechts verschoben und da wird D reingegangen. Unglaublich bequem an vielen Stellen zu haben, aber Sie müssen beachten, das kostet Zeit. Das sind Operationen, die nicht schnell gehen. Also wenn Sie an einem Array arbeiten und da immer ein Element nach dem anderen hinzufügen, das wird nicht das schnellste aller Programme werden. Und dann gibt es noch Extend. Das heißt, wir können ein Array verlängern. Und zwar nehmen wir ein Array, wir überlängen ihn in K Stellen und wir geben ein X vor. Und das heißt erweitern des Arrays A um N Elemente initialisiert mit X. Das heißt, die neuen Elemente haben alle den Wert X. Und entsprechend gibt es natürlich dann die Variante Extend. Moment, um nicht um N Element und K Element, Entschuldigung, K ist es. Und hier haben Sie noch eine Funktion, analog, bloß das jetzt, wie vorhin bei Init, die Funktion sagt, was die Anfangselemente werden. So, das heißt, damit haben wir also einen netten Satz von Funktionen. Die absoluten Basisfunktionen, die also sagen, initialisiere, also generiere erstmal überhaupt ein Array, mit dieses Init. Mit Update kann man ihn elementweise ändern und mit diesem Ausrufezeichen kann man selektieren. Dann können Sie auch die Länge abfragen und das ist es dann im Wesentlichen. Und dazu gibt es dann eben einfach manche Programme, die man halt hat, komfortabler hinschreiben zu können, so Dinge wie Insert, Delete und Extend. Sie fragen vielleicht, wieso brauche ich denn diese Längenbestimmung, also Size of Array? Ich weiß, dass ich deklariert habe mit n Elementen, dass da n Elemente drin sind. Ja, für den müssen Sie jetzt irgendeine Funktion f machen, der es in Array als Argument gibt. Und dann wollen Sie immer wissen, okay, wie lange war der? Der Array kann 1000 Elemente haben oder 10 Elemente. Sie müssen also in der Funktion noch fragen, was ist denn bitte die Länge? Und dann sagen, okay, das sind 10 Elemente. Dann können Sie sagen, okay, bis zum 9. Element kann ich, also bis zum Index 9 kann ich auf ihn zugreifen. Das war eigentlich so das Hauptspiel. Dann gibt es halt die üblichen Spiele, die es bei uns dann immer gibt in der funktionalen Programmierung. Es gibt jetzt dann das Map-Filter-Reduce-Paradigma, sollte man da auch haben. Ja, machen wir immer, das haben wir auch Listen gemacht, das haben wir auch Bäume gemacht, machen wir auch Arrays natürlich auch. Wir müssen das aus den bekannten Gründen natürlich wieder in neue Strukturen packen. Es gibt die Struktur ArrayMap, Alpha, Beta. Und in diesem ArrayMap, das ist die erste dieser Strukturen, dort wird eben im Wesentlichen eine Funktion Map eingeführt. Und diese Funktion Map hat, wie Sie es ja schon kennen, natürlich die Funktionalität, das ist eine Funktion Alpha, Phi, Beta, wird angewandt auf einen Array von Alpha-Elementen und liefert mir ein Array von Beta-Elementen. Ja, das ist das übliche Spiel und die wird halt dann meistens bei uns auch als Stern geschrieben. Ja, das heißt, irgendeine Funktion F, Stern A, dann heißt sämtliche Elemente werden mit der Funktion F abgewandelt. Das heißt, wenn Sie ein Array haben, wo die Elemente 1, 2, 3, 4, 5 drin stehen und f ist die Funktion dupliziere, dann steht da 2, 4, 6, 8, 10 anschließend drin. Sie kriegen einen neuen Array, in dem alle Elemente mit diesem f verdoppelt wurden. So, das ist da, das ist nicht so wahnsinnig spannend, dann gibt es das Array Reduce natürlich. Das Array Reduce, das hat dann auch eben Alpha, Beta. Und da haben Sie dann eben im Wesentlichen diese Funktion hier, die diesen Slash, die wir meistens so schreiben, und diese Slash, die hat zum einen diesen Operator, die hat also diese Funktion Alpha kreuz Beta nach Beta, ist die eine. Dann gibt es den Startwert Beta auf das neutrale Element. Und dann gibt es noch den Array Alpha. Und das Ganze liefert mir am Schluss ein Element Beta, also die Applikation der Klassik ist hier Standardbeispiel, wie immer. Ist plus 0 reduce A entspricht Summe über A. Ja, also wenn ich alle Elemente in A aufsummieren will, dann sage ich plus 0 reduce, die 0 brauche ich deswegen, falls der Array A kein Element enthielt, muss ich ja wissen, was liefere ich beim leeren Array ab. Es gibt ja auch den Array, der einfach kein Element hat, weil die Länge n gleich 0 ist. Und dann muss ich wissen, was Summe über den leeren Array ist. Bei Produkt würde ich natürlich schreiben, mult, 1 reduce A entspricht dann dem Produkt über A. Aller Elemente von A. Ja? Das heißt, dafür brauchen wir diesen Reduce-Operator. Den gibt es übrigens nicht nur in der Links nach rechts, sondern auch in der Rechts nach links Reihenfolge. Das heißt, den gibt es dann auch noch analog in der anderen Richtung. Und das ist hier analog. Braucht man wenn Sie Operationen haben, bei Plus Reduce, um es mal einfach zu sagen, kriege ich eigentlich halt im Wesentlichen A1 plus, oder A0 geht los, plus A1, plus A2, plus A3 und so weiter, plus AN-2, plus AN-1. Und die Frage ist eigentlich, wie ist dieses Plus Reduce dann geklammert eigentlich? Und die Klammerung ist eben so, dass ich hier von innen raus dann arbeite, das heißt, dass die Klammerung halt so aussieht,
Und manchmal will ich es aber gerade andersrum haben. Zum Beispiel, wenn Sie haben, ich würde halt mal sagen, A0 minus A1 minus A2 minus A3 minus und so weiter, da sagen Sie intuitiv, Moment mal, da ist die Klammer noch genauso. Ja, wenn ich die obige Klammer hätte, dann hätte ich eigentlich diese Klammer gebraucht, zumindest um mit der üblichen Arithmetik übereinzustimmen, mit den Standardgesetzen, die normalerweise üblich sind. Das heißt, mein Minus mit Minus würde genau den Fall stellen und noch nicht so machen. Da brauche ich dann Minus mit Minus A. Ja. Das heißt, ich kann dann sagen, ob ich von links oder rechts her aufsammeln will. Das ist bei Listen ganz genauso übrigens. So, also dann haben wir diesen Reduce. Filter ist ein Problem. Filter ist natürlich mit entsprechendem Aufwand verbunden. Das heißt, die Operation Filter, die war bei Listen sehr einfach. Wir haben einfach die Elemente weggeworfen. Bei Arrays müssen wir einen Moment nachdenken, was wir eigentlich an der Stelle haben wollen. Wenn ich jetzt sowas schreibe, wie P Filter A, das heißt, ich möchte den Array A mit P filtern, was heißt das? Kriege ich einen kleinen Array, in dem nur noch die P-Elemente drin sind. Die Idee war, die wir hatten, okay, sagt im Prinzip ja, aber wir haben es ein bisschen erweitert, weil wir das eh machen müssen an der Stelle. Das heißt, was ich eigentlich im Wesentlichen kriege, ist der Subarray A, zumindest an I0 bis AIN, aller Elemente, aller AI, die P erfüllen. Also hier diesen Teil-Array. Wir bieten aber auch noch an eine Funktion Partition. Das heißt, wenn wir sagen P Partition A, dann führt das zu zwei Arrays. Einmal ein Array AI0 bis AIN und einen zweiten Array AJ0 bis AJK. Das sind die erfüllen P und die hier erfüllen Not P. Mit anderen Worten, Sie können mit Partition sich den Array zerlegen lassen, Sie sind in zwei Arrays, in einem Array sind alle, die das, die Eigenschaft haben, im anderen alle, die die Eigenschaft nicht haben. Problem ist natürlich, dass Sie hier wieder ein Kopierproblem haben. Ja? Sie müssen also zwei Arrays generieren an der Stelle. Und dann gibt es noch Operationen wie Take, Drop und Split. Die kommen noch dazu. Da können Sie einfach sagen, okay, Sie gehen halt bis zum ersten Element, das P erfüllt. Also Sie nehmen alle Elemente, bis ein P erfüllt ist. Oder Sie werfen alle weg, bis ein P erfüllt ist. Und Split, gehen Sie zum ersten Element, das P erfüllt und machen links, rechts. Das heißt, Sie können so aufteilen können. So, das reicht im Prinzip erstmal, um über Arrays als Basisstruktur reden zu können. Damit haben wir im Wesentlichen alles erfüllt, was Arrays so brauchen. Und jetzt können wir versuchen, in die Programmierung einzusteigen. Und das ist die Frage, also was wir, in welche Richtung wir gehen wollen. Ein Punkt, den wir nennen können, ist, okay, lass uns doch die Arrays mal nutzen als Datenstruktur, wie alle anderen auch, und Algorithmen auf Arrays anschauen. Eine zweite Entwicklungslinie kann sein, diese Arrays finde ich jetzt so noch nicht so richtig sexy, mit denen kann man eigentlich mit diesen blöden Indizierungen ab 0 kann noch kein Mensch arbeiten. Ich brauche flexiblere Arrays, mit denen ich andere Dinge machen kann. Zum Beispiel Algol bietet mir die schon von Anfang an, andere Sprachen wie Java bieten es mir nicht an. Kann man sagen, ich will aber meinen Komfort dabei haben. Und dann sage ich, gut, dann muss ich eben die Arbeit investieren, mir den Komfort selber zu beschaffen. Ja, die Bibliotheca Opalica bietet es mir nicht, aber ich kann mir ja selber den Komfort dazu programmieren. Macht ein bisschen Aufwand, um den Komfort erstmal herzustellen, aber wenn ich dann so eine Bibliothek habe, kann ich damit dann wesentlich schöner arbeiten. Und der dritte Punkt, das wird uns dann noch die nächsten Wochen sehr stark beschäftigen, ist, die Arrays sind natürlich im Wesentlichen eigentlich von der Applikation her im Zusammenhang mit numerischer
Applikationen entstanden. Das heißt, lineare Algebra und ähnliche Dinge, da brauche ich einfach die Arrays, also Vektoren und Matrizen, ist dann halt ein großer Teil der Informatik, der ja keine verdrängt würde, man kriegt alle Web 2.0, das ist eine Informatik. Da brauche ich keine Arrays, ja, das sind sie eher weg, aber es gibt einen ziemlich großen Bereich in der Informatik, wo tatsächlich noch Zahlen benutzt werden. Das heißt dann, üblicherweise, dass die Prinzipien in Numerik kommen, und das ist einfach dann das Leben von Arrays geradezu. Das wird uns, wie gesagt, längere Zeit beschäftigen, noch in den nächsten Wochen. Aber zunächst mal möchte ich die Arrays in anderen Applikationen als numerische nochmal kurz anschauen. Und dazu gibt es dann eben einen Punkt, der jetzt eben sagen kann, wir haben jetzt als nächstes Arrays für schnelles Suchen. Und das wird dann dazu führen, dass ich Bedarf für Sortieren. Nehmen wir an, Suchen machen wir, ist die sogenannte die schnelle Suche, ist die Bisektionssuche. Kennen Sie alle? Die Bisektionssuche ist was, was Sie machen, wenn Sie den Peter Pepper im Berliner Telefonbuch suchen wollen. Kein Mensch von Ihnen nimmt das Berliner Telefonbuch, schlägt Seite 1 auf und beginnt bei Arbeit. Ja, und dann geht es durch. Dann irgendwann noch das B, dann noch das C und irgendwann noch das G. Macht kein Mensch. Dann, was Sie machen ist, naja, Pepper mal so leicht hinter der Mitte wahrscheinlich. Dann klappen Sie auf und dann stellen Sie fest, ich bin beim M gelandet. Na gut, muss er rechts sein. Ja, dann guckt man da rein und das heißt, man halbiert immer. Wir sind sogar etwas schlauer. Wir halbieren nicht nur, wir versuchen sogar noch eine Abschätzung zu machen, statistisch. Wenn jemand mit dem Buchstaben T anfängt, fange ich noch nicht mal in der Mitte an, sondern versuche sogar noch weiter rechts von der Mitte zu arbeiten, weil ja T statistisch vermutlich in den oberen 80% liegen wird und nicht 50-50. Wenn man so eine Information nicht hat, dann ist man am besten bedient, halbe das Ganze zu machen. So, die Sektionssuche ist natürlich ganz einfach. Ich fange einfach an und mache Folgendes. Ich habe einfach eine Funktion, find, die, und das können Sie überlegen, wie Sie es haben wollen, die nimmt ein Array, nimmt ein Element Alpha und liefert Ihnen, jetzt können Sie sich überlegen, ob Sie bool oder nat haben wollen, ich mache mal die Variante nat, den Index, auf dem das Element steht. Nee, das heißt, das ist schon mal falsch, geht gar nicht, Entschuldigung. Viel schlimmer, muss nach int gehen. Eines unserer klassischen Probleme. Ich sage nämlich Folgendes, negativ heißt, gibt's nicht. Immer das Problem, wie zeige ich Versagen, Failure. Da die Indizes beim Array von 0 bis n, minus 1 gehen, ist klar, negative Zahlen sind nicht zulässig und damit kann ich das studieren. Ich könnte auch irgendeine natürliche Zahl größer als Länge von a abliefern. Die ist aber schon wieder schwerer zu erkennen. So, und die Definition von find sagt einfach, find ax, die bilde ich auf eine lokale Funktion ab. Ich sage nämlich search a zwischen 0 und Länge a minus 1 nach x. Was ist da die Idee dahinter? Die Idee ist ganz einfach, dass ich Folgendes sage, das ist so der klassische algorithmische Ansatz, wenn ich hier ein Array habe. Indem ich nach einem x suche, ja, ich habe also hier mein Array a und hier ein Element x, dann mache ich jetzt einfach folgende Idee. Ich sage, ich suche in der Mitte des Arrays, ob das mein x ist. Wenn es mein Wenn dieser Wert, den ich habe, links, also wenn der Wert, der hier drin steht, der Wert in der Mitte, n,
Wenn dieser Wert größer als mein x ist, dann muss links drin die Lösung sein. Das heißt, ich kann die alle wegwerfen. Wenn der Wert, der hier steht, kleiner als mein x ist, ist es umgekehrt. Dann ist rechts, muss das x sein, falls es überhaupt da ist. So, wenn ich jetzt dann hier wieder nochmal suche, suche ich mir hier die Mitte raus. Und jetzt kann es sein, dass der Wert, der hier steht, kleiner als mein x ist. Das heißt, ich weiß, da kann es nicht drin sein. Und so grenze ich den Suchraum ein. Das heißt, im Prinzip habe ich dann irgendwann eine Situation, wo ich sage, irgendwo zwischen i und j, also diese beiden Indizes hier, da dazwischen muss mein Wert liegen, wenn er denn überhaupt da ist.
Und das ist genau diese Search. Ich sage halt, der liegt zwischen i und j. Und am Anfang ist halt i 0 und j ganz rechts, das ist das Element n minus 1. Ja, also ganz am Anfang ist der Bereich, wo ich suche, eben der Gesamtarray. Das heißt, ich arbeite ganz gerne mit Fahrradmetaphern. Das heißt, white heißt, kenne ich noch nicht. Terra Incognita war früher in den Atlanten da, wo noch keiner war, wo man nichts über weiß, ist die Weißheit. Und das ist hier der Bereich, der ist schwarz. Und schwarz habe ich schon geklärt, ich weiß Bescheid über den schwarzen Bereich, mit meinem Beispiel, x kann da nicht drin sein. Aber im weißen Bereich weiß ich nichts, das heißt, vielleicht ist es drin, vielleicht auch nicht. Muss ich noch suchen. So, Bedingung ist natürlich, Voraussetzung für das Ganze ist, der Array A ist, und wir nehmen mal an, aufsteigend, das Ganze ist natürlich dual für absteigend, ist auch klar, ist aufsteigend sortiert oder geordnet, nennen wir es geordnet. Das heißt, nur unter dieser Voraussetzung funktioniert dieser Algorithmus. So, und jetzt habe ich halt die Funktion Search, das ist meine Hilfsfunktion. Die nimmt einen Array, nimmt so einen Bereich i bis j und nimmt meinen Wert Alpha und liefert mir eben diesen Integer-Wert ab. So. Und jetzt die Definition von Search. A im Bereich i bis j nach x ist gleich, und da müssen Sie für ein an solchen Stellen immer ganz klar entscheiden, wo sind meine Indizes i, j. Die Möglichkeit ist, i und j könnten das jeweils letzte Element des schwarzen Bereichs sein. Dann ist der weiße Bereich von i plus 1 bis j minus 1. Oder Sie entscheiden sich, nein, i und j zeigen mir auf die Bereiche des weißen Teils, also Anfang, Ende des weißen, dann tue ich zwischen i und j. Oder Sie haben auch die Möglichkeit, dass das eine gleich links und das andere am rechten Rand innen ist. Das ist einfach Ihre Belastung. Sie müssen nur aufpassen, dass Sie wissen, was Sie tun und dass Sie es beschreiben. So, das heißt, ich nenne das sozusagen white, ist der Bereich A, ich nenne es jetzt mal informell I bis J einschließlich. Also einschließen, das heißt, I und J gehören dazu. So, und jetzt gibt es halt folgende Möglichkeiten. Die erste ist, ich habe den weißen Bereich komplett durchsucht. Also if, und wann ist der weiße Bereich leer? Solange I kleiner J ist, gibt es noch Elemente drin. Was ist, wenn I gleich J ist? Ist das? Nee, kein Element. Der geht von i bis j einschließlich, also wenn er von 5 bis 5 geht, ist das Element 5 noch weiß. Ich habe es noch nicht angeguckt. Aber wenn das j um das i rutscht, dann ist er leer. Ja, das heißt, wenn also in dem Fall i größer als j ist, ja, wenn die vertauscht sind, so dann ist es nicht gefunden. Das heißt, white ist leer. Und dann ist einfach das Ergebnis minus 1. Ja, das ist Hinweis. Kommentar. Weiß ist leer. Und hier ist X nicht in A. Nicht in A vorhanden. Denn ich habe es bisher nicht gefunden. Bei Search ist, wir haben uns über Invarianten unterhalten. Und die Invariante ist, wenn X in A drin ist, dann muss es im weißen Bereich sein. So, dann, falls gilt, if I gleich J, dann ist die Frage, ja, X ist drin, wenn AI gerade X ist. Das heißt, ich sage einfach, wenn AI gleich X, das ist einfach dieser Test. Ja, das heißt, X in A, halte ich dringend einen Fehler gemacht. Das darf ich nicht machen. Genau dann, wenn in X gleich AI ist. Entschuldigung, ich habe gesagt, ich will den Index zurückgeben. Ich habe gesagt, für den Gedanken in die Busche war ja eine Gerüche, wo ich nur Ja und Nein sage. Entschuldigung. An der Stelle müssen wir jetzt noch den Test machen. Das heißt, ups. Falls, so muss ich schreiben, falls AI gleich X ist, dann habe ich es gefunden, dann kommt I raus, else minus 1 I. Diese geschachtelten Ifs empfehle ich Ihnen einfach nur eine Klammer aus, um zu schreiben, weil der Parser etwas Schwierigkeiten hat, festzustellen, ist dieses If hier das nächste in der langen If-If-If-Kaskade oder dieses lokal in dem Fenster. Um da keine Missverständnisse entstehen zu lassen, sollten Sie diese Klammern grundsätzlich schreiben. So, ansonsten war jetzt die Frage, wenn i kleiner j ist, das ist der eigentlich interessante Fall. Was mache ich jetzt? Wenn i kleiner j ist, ich habe es ja hier drüben hingemalt, dann picke ich mir das Element m heraus. Das heißt, ich nehme einfach ein Element m und das muss jetzt die Mitte sein. So, und die Mitte kann man sich jetzt überlegen, wie man die nachweist. Das Übliche ist i plus j halbe in. So, jetzt das Einzige, was man ein bisschen überlegen muss, ist folgendes. Nehmen wir an, also mir geht es immer so, ich muss da immer so ein bisschen an den Grenzbereich nachdenken. Wenn ich zum Beispiel habe, mein weißer Bereich ist beschränkt nur noch auf die beiden Plätze 4 und 5. Das sind ja mindestens zwei Elemente. So, dann ist 4 plus 5 halbe. Also ist 9 halbe und 9 halbe ist 3. Endlich weiß es keiner. Also, an der Stelle kriege ich an raus m gleich, rund mal ein bisschen auf 4, okay? M gleich 4. So, wenn die Elemente aber wären 5 und 6, was wäre dann m? Also ich kriege immer den linken. Das heißt m, das ist so eine kurze Überlegung immer, okay, was mache ich, wenn es 2 sind, also genau die Mitte gibt es ja nicht, wenn ich beide kriege, dann den linken. Muss man überlegen, da, ob dann der Algorithmus wirklich terminiert. Das ist die einzige Frage. Ich zeige Ihnen gleich, wo die dritte Stelle liegt. So, also ich habe jetzt mein m und jetzt muss ich einfach prüfen, also im Allgemeinen, wie gesagt, werde ich in eine Situation kommen, wo m hier ein Wert irgendwo in der Mitte ist, weil ja das meistens länger als zwei Elemente ist. Und jetzt muss ich einfach abfragen. Falls, jetzt schaue ich mir einfach das Element am an. Falls gilt, am ist kleiner als mein gesuchtes x, dann muss ich einfach suchen in dem Bereich zwischen i und wenn am kleiner ist, dann muss ich suchen von rechts. Wenn am kleiner ist, muss rechts die Lösung sein. Also suche ich von der Stelle m bis zu j. Das ist die Frage, muss ich bei m noch selber gucken? Nein, m ist ja kleiner. Also kann ich gleich rechts vom m gucken. So, falls dass am gleich x ist, dann gebe ich einfach den Index m zurück. Ich habe es ja gefunden. Das ist sogar wunderbar.
Und der letzte Fall, falls dieses AM größer als mein X ist, dann muss ich suchen A von I bis M minus 1 nach X. Dann ist das hier fertig. Und dann ist die gesamte If-Kaskade fertig. Es gibt Leute, die wollen diese If-Kaskaden etwas abkürzen. Die versuchen dann zum Beispiel, die beiden Fälle hier zusammenzufassen. Also manche mögen das und sagen, falls dann i kleiner Gleichwert ist. Weil doch hier innen ich auch schon mal auf Gleichheit teste. Und dann sagen sie, bei dem Halbieren kriege ich doch gerade das Element i, dann gucke ich mir das an. Und dann beginnt dieses Grübeln, wird es dann auch garantiert kleiner. Ja, dann kommen solche Probleme rein. Das heißt, wo man ein bisschen reinfallen kann bei diesen Algorithmen, ist, wenn man versucht, weniger Abfragen zu machen, dass man zum Beispiel, wenn man hier nicht m plus 1 oder da unten nicht m minus 1 schreibt, dass dann plötzlich das Ding nicht terminiert. Ja, weil man plötzlich auf dem, der Länge 2 hängen bleibt oder sowas. Da muss man ein bisschen aufpassen. Vor allem, wenn man die beiden Bereiche, wo es die Länge 1 hat, nicht explizit abfragt, sondern meint, das kriege ich mit dem m auch in den Griff, da kann es dann auch mal schief gehen. Deswegen ist das sozusagen die einfachste Methode. Ich muss dieses Dissektionsproblem machen. Eine Schwierigkeit habe ich hier noch übergangen. Ein technisches Problem. Ist kleiner gleich größer sind für Alpha nicht definiert. Das ist ein sehr unangenehmes Problem, das Sie generell haben in Programmiersprachen. Das heißt, wenn ich Array von irgendwas habe, das hatten wir auch bei Listen schon, und Sie wollen jetzt sortieren, dann sagen Sie ja, das irgendwas muss ja zumindest ein kleiner Bereich größer sein. Ja, also wenn ich sage Array of real, da weiß ich, die haben kleiner Bereich. Also woher weiß ich in einem Algorithmus, dass wenn ich sage real, dass das kleiner auch das kleine von real ist. Die heißen im Grunde unbedingt klein. Zum Beispiel, wenn ich ein Array von Kunden habe und die vergleiche nach Kundennummer oder nach Umsatz, dann ist die Frage eigentlich, okay, wo kommt denn mein kleiner her? Das ist hier auch ungelöst. Ich habe das jetzt einfach mal so irgendwann ähnlich überspielt. Da ist natürlich keines mehr auch da. Dass ich da so ein kleines Problem einfach weggedrückt habe. Das Problem ist, unabhängig von der Programmiersprache, das ist in jeder Sprache irgendwie vorhanden. Es gibt zur Lösung dieses Problems, wenn Sie in eine Sprache wie Haskell gucken, die haben da etwas sehr Schönes gemacht. In Haskell gibt es für dieses Problem die sogenannten Typklassen. Dann können Sie zum Beispiel die Klasse Ort einführen. Das ist die Klasse aller Typen, die ein kleiner, gleich und größer besitzen. Da müssen Sie nicht sagen, real ist ein Mitglied der Typklasse Ort. Und int ist ein Mitglied der Typklasse Ort. Und customer ist ein Mitglied der Typklasse Ort. Müssen Sie irgendwann sagen. Sonst weiß der Compiler das nicht. Aber dann können Sie zumindest sagen, okay, Array von Alpha kann nicht für beliebige Alpha sein, sondern nur für solche Alphas, die zur Typklasse Ort gehören. Und dann haben Sie das im Griff. In der Programmiersprache Java, wird das zu einem sogenannten Interface Comparator gemacht. Comparator. Was immer ein Interface in Java dann sein mag, das ist sowas wie unsere Signaturen. Also was wir Signaturen nennen, Java Interface, ist genau das gleiche. Na, das heißt, es gibt eine Signatur, Comparator, und diese Signatur enthält Operationen less, equal und greater, bei denen genau enthält in Java eine Methode namens compare und da kommt raus minus 1, 0 oder plus 1, abhängig davon, ob die kleiner, gleich oder größer waren die beiden. Und dann gucken Sie sich diese Zahl und arbeiten an der Zahl auf. Das heißt, Sie kriegen eben dann eine solche Funktion. Wenn ich das in Opal nachbaue, dann würde ich sowas bekommen wie ein Data Comp. Und das ist einfach, ich nenne es dann auch hier einen Comparator. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich gebe da folgendes vor, ich habe einmal einen, der erste Selektor lässt, dann liefert mir eine Funktion, also kommt von Alpha, das muss in einer Signatur mit Alpha eingeschlossen sein, der liefert mir ein Ding Alpha kreuz Alpha nach Null. Dann liefert er mir einen weiteren Selektor, der hat EQ, geht Alpha kreuz Alpha nach Null. Und dann würde sich mir auch noch ein GT vorsehen. Alpha kreuz Alpha nach Null. So, dann haben Sie ein Triple. Und dieses Triple enthält genau Ihre Funktionen less, equal und greater.
Und was Sie dann eben machen müssen, Sie müssen
als Argument, wie bei Java auch, dann müssen Sie den Search übergeben A, X und einen solchen Komparator. Und dann wird eben damit gearbeitet und dann holen Sie eben diese Operation kleiner, gleicher Größe aus dem Komparator aus. Und wenn Sie halt dann Viren haben, dann ist Ihr Komparator
ein Drittel bestehend aus den drei Funktionen kleiner, gleicher Größe. Und wenn Sie Customer haben, können Sie dort eben reinpacken, die Funktionen kleiner, gleicher Größe,
wobei Sie die implementieren, indem Sie jeweils die Kundennummer angucken und so weiter.
Das heißt, Sie müssen sich so einen Komparator bauen und den als Argument mit übergeben.
Das ist hässlich, ja, weil es die Funktion etwas zuwiderläuft, aber das ist der Preis,
den man dafür zahlt, wenn man Dinge generalisiert.
Die Alternative, die Sie eben in den alten Programmiersprachen à la Pascal und C und so weiter hatten, lautet, dass Sie, wenn Sie einen Sortier- oder Suchalgorithmus für eine Liste oder ein Array von Kunden brauchen, dann schreiben Sie das Programm Search für Array von Kunden. Und schreiben dort Ihre konkrete kleiner gleich für Kunden rein. Wenn Sie dann anschließend Reels, in Reels suchen, programmieren Sie Search und wieder neu, jetzt auf Array von Real. Und verwenden das kleiner von Real. Und wenn Sie dann anschließend noch in einem Skirennen die Skiläufer sortieren wollen, dann schreiben Sie das Search ein drittes Mal, jetzt für Array von Rennläufern. Ja, dann hat man irgendwann gesagt, das ist eigentlich ziemlich doof, dass ich das gleiche Programm jedes Mal neu schreibe, bloß weil die Art der Daten sich ändert. Es bleibt immer das gleiche, kleiner, gleich, größer, alles, was ich brauche. Diesen Verallgemeinerungsschritt gehen zu können, das heißt, ich schreibe meinen Search oder meinen Sort nur einmal, weil es ja eben das gleiche tut, das führt aber dazu, dass Sie dann sagen, naja gut, aber der Vergleich von Skiläufern basiert halt auf Ihrer Zeit. Und der Vergleich von Kunden basiert auf der Kundennummer oder dem Umsatz. Und der Vergleich von Reels basiert auf dem Wert der Reels selber. Ja, das muss ich aber dem Compiler irgendwo erzählen. Ich muss einfach sagen, welches kleiner er denn nehmen sollte. Weil bei Kunden können Sie vergleichen nach Umsatz, Sie können die vergleichen nach Kundennummer, Sie können die vergleichen nach Postleitzahl oder nach Alter oder Schönheit oder weiß der Kuh was. Ja, oder alphabetisch nach Namen. Der Compiler muss ja irgendwo wissen, nach was sortiert der eigentlich. Und da muss man ihm erzählen. Und dazu brauchen Sie in irgendeiner Weise diesen Komparator. Wie Sie den dann syntaktisch einbauen, ist wieder eine andere Frage. Aber Sie müssen die Information irgendwie dem Compiler rufen. Und Haskell hat eben Typklassen eingeführt. Java arbeitet mit den Komparatoren. Die können wir noch ein paar nachbauen am besten. Irgend so einen Trick brauchen Sie. Ja? Aber das sieht das eigentliche Search- oder Sort-Programm sieht dann etwas clumsier aus, wie man sagt. Also es dann liest etwas hässlicher, aber der Gewinn, den man hat, ich habe es halt nur einmal geschrieben und kann es an 100 Stellen anwenden. Statt es 100 Mal zu schreiben, dann ist es eigentlich 100 Mal jeweils ein bisschen schöner. Ja, ich kann es 100 Mal schön schreiben oder einmal hässlich. Ich optiere für die letzte Variante. Aber wie gesagt, was man nicht träumt ist, kann ich es nicht einmal schreiben und es ist trotzdem schön. Dazu muss man aber dann die Programmiersprache ziemlich aufbohren, was ist aktueller Forschungsgegenstand. So, wenn ich suchen will, muss ich auch sortieren können. Und wir sagen also suchen mit Bisektion, also schnelles Suchen. Ach so, wie groß ist denn der Aufwand dann eigentlich? Wenn der Array Länge n hat, was ist denn dann mein Suchaufwand? Logarithmisch. Also das ist richtig schnell. Also Suchen mit Bisektion setzt Sortiertheit voraus.
Damit brauchen wir jetzt Sortieralgorithmen. Die haben wir schon mal gehabt. Wir haben Quicksort, Insertion Sort, Selection Sort auf Listen gemacht. Die übertragen sich im Prinzip 1:1 auf Arrays. Das heißt, wir haben eine Situation, dass die Sortieralgorithmen von Listen können direkt auf Arrays übertragen werden. Es gibt aber ein Aber, manchmal ineffizient. So, das wollen wir kurz illustrieren am Beispiel der Quicksort. Also der schnelle. Erinnern Sie sich, Quicksort hatten wir ja so geschrieben, dass wir den auf Listen, also wir hatten den Quicksort, der von List Alpha nach List Alpha ging. Und dann hatten wir irgendwo Quicksort von A. Und dann kam da irgendwelche Abfragen und die Essenz war dann irgendwo, dass wir gesagt hatten im schwarzen Teil, let small, medium, large. Das waren die drei Bereiche. So, und small war einfach Filter kleiner xa. Hier hatten wir Filter gleich xa und da hatten wir Filter größer xa. In, und dann hatten wir einfach Q-Sort von small konkabelliert mit medium, die sind ja schon sortiert, weil sie alle gleich x sind, konkabelliert mit Q-Sort von large. So. Wenn Sie das genau anschauen, das könnte ich auf Arrays übertragen, aber ich hatte gesagt, das sind unsere Komfortfunktionen. Dieses Filter extrahiere aus einem Array alle Elemente, die ein Prädikat P erfüllen, heißt, ich lege die Kopie von diesem Array an. Wenn ich genauso die Größe sind. Genauso, wenn ich dann Konkatenation von Arrays habe, mache ich nochmal eine Kopie. Das heißt, wenn ich dieses Small und Large und Medium bilde, generiere ich drei neue Arrays. Und dann konkateniere ich die, das heißt, ich kreiere insgesamt drei Arrays, zwei neue Arrays. Das mache ich konkateniere den linken Byte, das gibt neun, und den neuen konkateniere dann rechts, das gibt dann wieder einen Array. Das heißt, ich kopiere ohne Ende. Und dann ist der gesamte Reiz der Geschwindigkeit ein bisschen weg bei Arrays. Ja, also der Algorithmus kann ich sofort hinschreiben, ist korrekt, aber nicht der schnellste. Und das ist einfach wieder das Problem. Ich kann sagen, gut, wenn ich zum Beispiel in einem größeren Entwicklungsprojekt bin, dann hat man es eigentlich ganz gern, dass man zuerst mal guckt, ob denn die algorithmische Konzeption überhaupt richtig ist. Und das heißt, man möchte zu sogenannten Prototypen kommen. Das Prototypen sind, es gibt zwei Definitionen für Prototypen. Die eine Definition, meistens will man in der Praxis Mischungen von beiden dann. Die eine besagt, ein Prototyp kann alles, was das Endprodukt auch kann, aber er macht es noch nicht so richtig schnell, er macht es nicht mit Komfort, er zeigt mal das prinzipiell Machbare und ist keine Lust auf Geschwindigkeit. Die andere Definition vom Prototyp ist, dass man sagt, er hat noch nicht die gesamte Funktionalität, das heißt, er enthält nicht alle Funktionen des Endprodukts, aber er enthält die wichtigsten, an denen man schon mal checken kann, ob die richtig stimmen. Ja, das ist so, aber meistens hat man dann beides, das heißt, man macht halt eine schnelle Lösung, die kann noch nicht alles. Typisches Beispiel, man sagt dann, man zeigt dem Kunden dann diesen Prototyp und sagt, pass auf, was wir noch nicht eingebaut haben, ist eine Kundenverwaltung. Wir haben eins, wir haben hier erstmal fünf virtuelle Kunden, Meier, Müller, Huber, Schmidt und Kunze vorgegeben. Und alles, was wir machen, ist auch den fünf Kunden mal arbeiten. Also die Kundenverwaltung, neue Kunden hinzufügen oder so, haben wir noch nicht dabei. Aber wir können dir mal zeigen, in den fünf reichen Kunden, wie wir es gehen. Ja, das ist ein klassisches Prototyp. Und weil es ja auch nur 5 Kunden sind, kann ich mir auch leisten, einen Search and Sort zu machen. Weil ON oder ON Quadrat bei N gleich 5 mir halt nicht drin ist. Ja, dann muss ich nicht auf N log N oder sowas gehen, wenn die N gleich 5 ist.
Also als typische Notenübergangsweise, ich habe das Programm sehr schnell geschrieben, wenn man liest, was da steht. Diese drei Zeilen, small, medium, large, das ist schnell hingeschrieben, das ist weg. Hui. Hallo. Genau. Spät kommen die Rücken bekommen. Der lange Weg für die Feuerzeugen. Sind zu legen, wo ich herkomme.
Zweifelsfall kannst du still oder gültig sein. Das heißt, bei so einem Prototyp würde man sowas programmieren und dann lässt man das laufen, zeigt es dem Kunden, diskutiert es mit dem und dann sagt er irgendwann, nee, ich wollte es eigentlich ganz anders haben. Und dann hat man noch nicht viel Programmieraufwand in die Beschleunigung des Programms investiert und kann den Feedback mit dem Kunden doch schon mal durchführen und dann kann man ihm sagen, will ich oder will ich nicht haben. Dann stellt sich zum Beispiel raus, sagt, nee, das muss aber immer auch noch so gehen, also muss ganz anders sortieren, das bringt gar nichts und. So, da ist sowas, was hier in Grün dasteht, auch auf Array Streamer, das ist nicht sehr effizient, gut, aber. Und dann kommt der Punkt, wo ich sage, jetzt soll das auch noch schnell werden. Und dann sage ich, okay, jetzt muss ich aber die Eigenschaften von Arrays ausnutzen, jetzt kann ich nicht einfach diesen List-Algorithmus blind auf Arrays übertragen, jetzt wird die Sache etwas aufwendiger. Ich mache übrigens wieder das gleiche Spiel, wir müssen wieder mit kleiner gleich größer arbeiten, Comparator lasse ich jetzt weg, nehme einfach kleiner gleich größer wieder zu. So, das heißt, ich brauche eine Funktion sort, die mir ein Array nimmt und ein Array abliefert. Und hier sieht auch der Source, dass diese Definition von sort ist wieder genau das gleiche Spiel. Das haben Sie eigentlich immer sort von Array, muss ich eigentlich fast immer einbinden in QSort, um ein Beispiel A, beginnend beim Index 0 bis zum Index längs von A minus 1. Ja, weil, wie bei B-Sektion, so wie Sie am Schluss immer, okay, am Anfang habe ich den ganzen Array, aber irgendwann arbeite ich nur noch auf einen Teil-Array. Also muss ich das I bis J angeben. Und das ist eigentlich ein Standardverfahren, dass Sie sagen, wenn Sie was haben, so ein Sort-Programm, dass den ganzen Array sortiert, wird eingebettet in ein Programm, wo ein bestimmter Ausschnitt vorkommt und der ist am Anfang halt von ganz links bis ganz rechts. Das ist so eine Standardgeschichte. Das heißt, ich habe eine versteckte Hilfsfunktion und während mein Original Sort in der Signatur auftaucht und damit sichtbar ist, wird QSort nur noch in der Implementation auftauchen und für externe nicht sichtbar sein. So, und QSort nimmt ein Array und zwei Indizes und liefert mir einen neuen Array. Und die Definition von QSort von A, I, J, die folgt natürlich schon diesem Prinzip, dass ich dieses Small, Medium, Large mache. Ich muss es nur irgendwie cleverer organisieren die Geschichte. So, das heißt, ich habe mir als erstes die Frage, wenn mein Bereich ja leer ist, also wenn es gar nicht mehr zu sortieren gibt, wobei ich jetzt sogar sagen kann, hier kann ich wirklich sagen, falls I größer gleich J ist, eigentlich die Frage, ob es immer gleich werden wird, dann kann ich sagen, ich habe maximal noch ein Element drin, also I gleicher oder es ist sogar schon mit null Elementen, also ein Array, in dem nur noch der Bereich I bis J zu sortieren bleibt, das ist einfach mein Array. Ja, also ein Element ist halt sortiert. Da gibt es nichts mehr zu tun. So, falls I kleiner J ist, dann, das heißt, mein Bereich umfasst mindestens zwei Elemente, in den Bereich I bis J, so, dann brauche ich jetzt diese Idee, ich brauche Small, Medium, Large. Ja, diese Einteilung. So, und da, sei was ich jetzt mache, ich will diesen Array, ich muss sie aber jetzt nicht in drei Arrays einteilen, sondern was ich jetzt haben will, ich will meinen einen Array so aufteilen, dass er aus den drei Bereichen besteht. Das ist der Unterschied. Das heißt, ich möchte haben A0, und das lassen Sie Platz, weil wir werden da gleich noch mehr brauchen. A0, ich nenne es einfach mal Rearrange. A von I bis J. Q Ich möchte den so organisieren, dass jetzt er in Small, Medium und Large besteht. Das heißt, was ich da noch dazu brauche, ist jetzt folgendes, jetzt muss ich ein bisschen, also was da dazu kommt, muss ich jetzt ein bisschen intuitiv erläutern. Und zwar, indem wir uns sowas mal angucken im Prinzip. Wenn ich so ein Array habe und mich interessiert jetzt der Bereich hier von I bis J, der ist auf was links und rechts davon ist, ist in irgendeiner anderen Weise abgearbeitet. Über den Bereich rede ich da. Und was ich jetzt haben will, ist den Bereich dann so einteilen, dass er am Schluss in der Form ist small, medium und large. Ja, das heißt, ich will alle kleinen links, alle die gleich x sind in der Mitte und alle die groß sind auf der rechten Seite. Das ist die Idee, die ich an der Stelle habe. Jetzt habe ich übrigens eins vergessen, natürlich vor aller Begeisterung. Hier, obwohl das kann ich an der Stelle dran machen. Das ist gar nicht. Das muss ich hinkriegen. Was ich jetzt als Problem habe, ich muss eigentlich jetzt nur wissen, wo diese Trennelemente liegen. Also wo ist dieser Bereich hier? Und aus Gründen, die ich Ihnen gleich noch erzählen werde, mache ich es so, dass hier dieser Index heißt R und dieser Index hier heißt B. Das sind die beiden Indizes, die ich benutze. Das heißt, von I bis R ist small, von B bis J ist large und der Rest von R plus 1 bis B minus 1 ist medium. Und das heißt, dieses R und B muss ich mit zurückgeben. Das sind diese beiden Zahlen. Die müssen aus dem Rearrange kommen. Das heißt, man rearrange muss den Array so hin und her rütteln, dass diese Anordnung entsteht. Und außerdem muss ich wissen, wo die Grenzen liegen. Also ich weiß nicht, wie viele Small sein werden und wie viele Large sein werden. Das ist übrigens ein Punkt, das werden Sie, wenn Sie den Algorithmus mal in Java anschauen oder in Pascal, da sehen Sie, dass es ziemlich unangenehm ist, dass Sie dort nur ein Ergebnis abliefern können. Sie brauchen nämlich dann den neuen Array und R und B und können aber nur eins kriegen, dann müssen Sie ziemlich tricksen, bis Sie das dann im Griff haben. So, das heißt, ich habe jetzt also diesen Teil da und alles, was ich jetzt dann machen muss noch, ist, ich muss halt die beiden Teile sortieren. Das heißt, ich sage jetzt, okay, nachdem ich den habe, jetzt wenn Sie das angucken, wenn das war auf der Folie hier drauf, dann sehen Sie, ich muss dann Q-Sort small machen. Das heißt, A1 ist dann einfach das Ergebnis von Q-Sort von A0, der den Bereich von I bis R sortiert. Dann wird Q-Sort auf dieses A1 angewandt von B bis J und das Ergebnis ist dann dieses A2. Ja, das ist genau, wenn Sie das auf der anderen Seite anschauen, ich muss Q-Sort von Small machen, das Ergebnis nenne ich hier A1 und dann muss ich Q-Sort von Large machen, das nenne ich hier A2. Der einzige Unterschied ist, dass ich vorher Teillisten hatte, die ich dann konkateniert habe und jetzt sage ich so, es ist immer der ganze Array, ich arbeite aber nur auf dem Ausschnitt. Das heißt, A0 ist immer noch der große Array, aber der Bereich von I bis J, an dem hat sie was getan und links von I und rechts von J habe ich einfach nicht angefasst, aber die sind noch da, die Elemente. A1 führt dann dazu, dass der Bereich von I bis R sortiert wird und der Rest des Arrays ist zwar immer noch da, aber ich habe ihn nicht angefasst. Das ist immer noch der Array in seiner ganzen Länge. Und entsprechend A2 ist auch der ganze Array, aber ich habe auf einem anderen Teil rumgerufen. In dieser Anordnung kann ich Ihnen sagen, sagt der Compiler, oh, das ist ja prima, der Array wird nie kopiert und ich arbeite immer auf dem Array. Ich kann den immer wunderbar ändern. Ja, das heißt, in dieser Form haben Sie keinen Geschwindigkeitsverlust. Der stellt fest, warum? Wenn Sie das genau angucken, Sie benutzen hier A0 und danach wird A0 nie wieder vorkommen im Programm. Damit sage ich, okay, kann ich A0 wegwerfen. Also kann Q-Sort A0 wegwerfen und den Platz benutzen, um A1 drauf zu speichern. Das heißt, ich ändere den nicht, ich ändere den lokal ab. So arbeitet letztlich dann der der Compiler. Sie können übrigens, aber das ist eine notationelle Variante, wenn Sie Sie können diese Let-Clause auch etwas abkürzen, in dem Sinne, ob Sie das dann schöner finden, überlasse ich mal Ihnen. Wenn Sie sagen, B ist gleich rearrange A von I bis J in, und dann können Sie das Void machen, sagen Sie, können sagen, ich habe dieses Q-Sort, ein bisschen weiter links, vielleicht den Platz nicht. Das heißt, ich mache Q-Sort, hier A0 von I bis R. Und das ist mein Ergebnis A1, und auf den wende ich Q-Sort wieder an, jetzt von B bis J. Ja, so können Sie es aufschreiben. Ob das schöner als diese Let-Clause sieht, aussieht, überlassen Sie. Können Sie selber. So, bleibt ein kleines Problem, das Rearrange. Das heißt, diese Definition, also die Funktionalität, Entschuldigung, Rearrange, nimmt einen Array und die Indizes im Bereich I bis J und er liefert mir einen Array und zwei neue Indizes. Und die Definition von Rearrange von A, I und J So, die müssen wir uns jetzt überlegen. Und jetzt gucken wir mal kurz, wie diese Technik funktioniert. Ganz am Anfang habe ich diese Einteilung, was ich mache, ist, wie üblich, ich werde so im Laufe der Zeit einen kleinen Snapshot haben. Das heißt, ich habe jetzt hier, ich mache jetzt an der Stelle einen Snapshot des Rearrange-Programms. So, dieser Snapshot sieht dann so aus, wie bei links und rechts. Und die Teile, die mich interessieren, ich bin bei I bis J. Und ich habe jetzt folgende Bereiche an der Stelle. Ich habe hier am Anfang so einen Bereich, den nennen wir Rot. Barcodes sind immer praktisch zu haben. Dann habe ich einen Bereich hier rechts drüben, den nennen wir Blue. Und dann gibt es noch einen Bereich hier, der ist Green. Und der gesamte Rest, der ist White. Das ist sozusagen die Terra Incognita. So, Red steht für kleiner links. Das ist also die Metapher. Red steht für, die sind alle kleiner als x. Green steht, die sind alle gleich x, diesem Element, das ich da als separat mir ausgegeben habe. Und Blue steht, nicht überraschend, das sind alle, die größer x sind. So. Und das heißt also, ich sage, is red heißt, bist du kleiner als x, is blue heißt, bist du größer als x, is green heißt, bist du gleich x. Zu irgendeinem Zeitpunkt habe ich eine Reihe roter gefunden, die habe ich alle nach links drüber geschoben. Dann habe ich die blauen von diesen rechts und die grünen sind an der Stelle. Dieses Red, Green, Blue geht eigentlich zurück auf ein Programm von Edgar Dijkstra. Ursprünglich ist der Quicksort von Tony Hoare entwickelt worden. Der hat eigentlich so mit zwei Farben gearbeitet in dieser Metapher. Farben wurden damals noch nicht benutzt. Dijkstra, das Programm wird noch schöner, wenn man es mit diesen Farbmetapher macht, mit drei. Und er hat damals dann die holländischen Nationalfarben genommen, was mir Schwierigkeiten macht, weil weit auf weit sich so schlecht schreibt. Deswegen habe ich den Farbcode ändern müssen, vielleicht mit Dijkstra. Er hat das Programm übrigens auch in seinem Buch publiziert, einfach als ein Problem, die Google nach Farben anzuordnen, hat verschwiegen, dass es ein Teil aus dem Quicksort war. Hat einfach das Problem gesagt, wir wollen Google anordnen. Ja, die sind bunt und die sollen angeordnet werden. So, aber das steckt dahinter, das ist ein Teil des Quicksorts. Und die Idee ist jetzt ganz einfach folgende, was ich mache, ich gucke mir in dem Schritt dieses Element an, dieses Element X hier. Und jetzt gibt es drei Möglichkeiten. Das X könnte rot sein.
ist, mache ich einfach ein Swap mit diesem Element hier und hänge es an die roten an. Wenn x grün ist, muss ich gar nichts tun. Das steht ja schon nicht, ich muss nur den Index schieben. Und wenn x blau ist, dann mache ich folgendes, dann vertausche ich x mit dem hier. Dann wandert das Grüne an die Stelle von x und das blaue x wandert vor die blauen hin, dann stimmt sie wieder weiter. Dann muss nur die Indizes mal anpassen. Das ist alles auf der Seite. Ich mache also nur kleine Swaps. Das heißt, was ich da machen muss am Anfang, ich brauche nicht wieder mal, das überrascht jetzt nicht, ein Programm Shuffle. Und Shuffle geht jetzt so los, und Shuffle, also das lasse ich mal hier, gebe ich jetzt nicht an. Und die Definition von Shuffle so, die braucht jetzt genau meine Indizes. Die braucht A, I, R, B, G, nee, grün war vor, G, B und J. Also jede Menge Indizes. Und dann geht's los und entsprechend muss ich den hier anfangen. Ganz am Anfang ist das hier I, dann die roten sind leer, muss also I minus 1 sein. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, wir müssen eigentlich jetzt auf den Integers arbeiten an der Stelle. Wir müssen aufpassen, R, I, B müssen Integers sein, weil ich kann ganz am Anfang, wenn I 0 ist, das mit minus 1 vorgesetzt, dann habe ich ein Problem. So, I minus 1, also die drei hier müssen, also zumindest R muss Int sein. Was war das? G und B müssen rechts von J sein, die sind also J plus 1, J plus 1 und J. So sind die vorgesetzt. Ja, am Anfang sind alle drei gleich, Red, Green und Blue leer und jetzt geht es halt los. Jetzt kommen hier diese diversen Abfragen und das heißt im Wesentlichen, if, das ist der Abbruchfall, und in dem Fall, wo ich habe, dass R kleiner als G minus 1 ist, da weiß ich, white noch nicht leer. So, und in dem Fall geht es einfach los, diese Abfrage if. Und jetzt gucke ich mir einfach dieses Element hier an. Achso, habe ich ein Let vergessen, Entschuldigung. Ich muss also sagen, let x gleich, das ist jetzt dieses Element, das hier steht, und das ist das Element an der Stelle g minus 1. Also a an der Stelle g minus 1 in. Und jetzt geht es halt los. Jetzt kann ich sagen, falls. Na. Falls red x, was mache ich dann? Dann muss ich einfach Folgendes machen. Ich muss mein Shuffle aufrufen. So, was passiert? Ich muss in mein Array das Element r plus 1 mit dem Element x vertauschen. Also swap. Mein Array A, das Element R plus 1, mit dem Element G minus 1 vertauschen. Ansonsten bekomme ich das, also diese Array hier. Dann habe ich weiterhin das I bleibt unverändert. Die hätte ich jetzt gar nicht gebraucht, eigentlich. Die Indizes, die I und J hätte ich mir sogar ersparen können, weil ich auf I nicht zugreife. Wollen wir das löschen hier? Ja. Die lassen wir weg, die brauchen wir nicht weiter an der Stelle. So, dann kann ich eben das hier entsprechend abkürzen. So, das heißt, an der Stelle von R steht jetzt R plus 1, weil ich ja ein rotes hinzugefügt habe, und G und B bleibt unverändert. So, falls gilt, das Element ist green, dann muss ich einfach mein Shuffle anwenden, da passiert jetzt kein Swap. Das heißt, A bleibt wie es ist, R bleibt wie es ist, aber bei Screen reduziert wurde, geht das G um 1 runter und B bleibt auch unverändert. Und der letzte Fall ist jetzt, falls das Ding blau war, dann muss ich weiter meine Schaufel machen. So, also der Terminierungsfall ist eh klar, da liefere ich dann natürlich ab, falls es terminiert, kann ich auch nur dazu sagen, dass A, L und B werden abgeliefert, das sind meine Ergebnisse. So, ansonsten mein Schaufel, da muss ich wieder ein Swap machen. Und zwar muss ich im A bei diesem Fall das Element X mit dem letzten Grünen vertauschen. Das heißt, das X steht an der Stelle G minus 1 und das letzte Grüne steht an der Stelle B minus 1. Also ist ja 1 links vom Blau. R bleibt unverändert. G geht um 1 runter und B geht auch um 1 runter. So. Und das war eigentlich der ganze Bitsort auf Arrays. Was Sie feststellen ist, ich mache nur noch einzelne Swaps. Das heißt, der Compiler wird auch feststellen, dass er da keine Kopien anlegen muss, sondern alles auf dem gleichen Array abarbeiten kann. Das heißt, wir haben hier einen Algorithmus der Ordnung n, der geht einmal drüber, in jedem Schritt wird ein Element an die richtige Stelle gepackt und das wird dann insgesamt zu einem n-log-n-Algorithmus, den Sie dann übrigens auch in der Java-Animation neulich mal gesehen haben. Das war genau der Algorithmus, der dann dort stand, also in zugrunde lag. Okay, das war mal die Anwendung von Arrays für solche Dinge und Numerik und Ähnliches kommt dann später, aber das machen wir erst ab der nächsten Woche. Bis dahin, vielen Spaß.